sagt. Es gibt ja keinen Brief direkt an die vom Herrn, so wie an den Brief an den Korinther, den haben wir in der Schrift. Ein Brief an die Freie Baptistengemeinde in Nürnberg haben wir nicht da drin. So, wie weiß ich, dass es das ist, was Gott möchte, dass ich im Moment hören soll?
Dann ist es trotzdem der Gott, der das zu uns gesagt hat und es aufschreiben lassen. Und in Hesekiel finden wir über 200 Mal den Ausdruck, spricht der Herr. So spricht der Herr oder zitiert dieses eben. Das heißt, Gott sagt, dieses ist, was ich sagen wollte zu euch. Natürlich erstmal zur damaligen Zeit, aber hat es aufschreiben lassen, damit wir es heute haben. Und wenn du irgendein Buch aus deinem Regal ziehst, und dann hat es meistens den Titel drauf und den Autor. Wenn ich jetzt dahin kommen würde und sage, da steht drauf, das Buch ist von Goethe oder so, und ich sage, nö, das stimmt gar nicht. Da würde jemand sagen, ja, dann gib mal den Gegenbeweis. Wenn da steht Goethe drauf, natürlich kann theoretisch jeder überall irgendeinen Namen draufschreiben, aber du müsstest dann schon belegen, warum du jetzt der Überzeugung bist, dass der Name, der draufsteht, nicht entspricht. Durch und durch in der Schrift haben wir, so spricht der Herr. Er sagt, das ist mein Buch. Das habe ich an euch gegeben. Also wenn jemand sagt, ja, das war nur von Menschen geschrieben, natürlich haben die es aufgeschrieben für ihn, aber sonst müssen sie den Gegenbeweis liefern, dass es nicht von ihm ist. Und Christian zeigt uns gerade im Mittwoch die Vertrauenswürdigkeit der Schrift, die dann auch herausgefunden wurde bei Tischendorf und wir gefunden hat, dass sich die Schrift nicht verändert hat, dass sie absolut vertrauenswürdig ist. Aber wenn wir hier jetzt, was wir hören, nicht einfach nur die Meinung der Pastoren der Freien Baptistengemeinde ist, sondern dass dies tatsächlich so spricht der Herr ist, was machen wir dann damit? Und dann wollen wir den Wende Gottes Wort an. Und wir sind letztes Mal bis Hesekiel Kapitel 2, Vers 7 gekommen und wir machen direkt im nächsten Vers diesmal weiter, dann für nächstes Mal, einige lesen immer gerne voraus, aber ich werde springen zu Kapitel 8 mit aller Wahrscheinlichkeit, aber heute Kapitel 2, Vers 8 bis Kapitel 3. Und jetzt lese ich erstmal Kapitel 2, Vers 8 bis Kapitel 3, Vers 3. Und du Menschensohn, höre, was ich zu dir rede. Sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Und ich sah, und siehe, eine Hand war zu mir hinausgestreckt, und siehe, in ihr befand sich eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben. Und es waren darauf geschrieben, Klagen und Seufzen und Wehgeschrei. Und er sprach zu mir, Menschensohn, was du findest, iss. Iss diese Rolle und gehe hin, rede zum Haus Israel. Und ich öffnete meinen Mund, und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, deinem Bauch gib zu essen und deinen Leib fülle mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie, und sie war in meinem Munde süß wie Honig. Was wir zuerst sehen, ist verinnerliche Gottes Wort. Gott gab hier im wörtlichen Sinne Hesekiel eine Schriftrolle zu essen. Er sollte diese Botschaft in sich aufnehmen, auch wenn das eine Ankündigung von viel Leiden war. Wir haben das in Vers 10 gelesen. Es war Leiden und Seufzen und Wehgeschrei. Und als er diese aufnahm, da war sie zuerst süß für ihn, dass Gott zu ihm redet, dass er jetzt eine direkte Offenbarung von Gott bekommt, die er dann auch an das Volk weitergeben kann, dass Gott sich weiterhin kümmert, dass er hören darf, was Gottes Pläne sind. Aber es hatte dann sehr schnell einen bitteren Beigeschmack, als er dann realisierte, was diese Botschaft ist und was Gott hier am Wirken ist. Und so können wir sagen, Gottes Botschaft ist nicht immer das, was wir hören wollen, aber es ist immer das, was Gott weiß, dass wir es brauchen. Er hat in seinem Wort nicht alles aufgeschrieben, was du vielleicht gerne mal wissen würdest. aber hat alles aufgeschrieben, was er weiß, dass du und ich es benötigen. Und er hat uns dieses gegeben, wissend, dass wir, was haben wir heute, 13. September 2020, in dieser Gemeinde sitzen würden, unter diesen Umständen. Er wusste, als er das Hesekiel diktiert hat, dass wir heute hier sitzen würden, dass es in der Corona-Zeit sein würde und dass wir dieses hören, dass wir es benötigen. Ja? Und so hat er es aufschreiben lassen. Und er wusste, was die Israeliten zu dem Zeitpunkt brauchte. Und er möchte uns das sagen, weil wir uns als Menschen nicht grundsätzlich geändert haben. Und mehr als Bestätigung brauchen wir jemand, der uns in Liebe sagt, du hast ein Problem, aber ich habe die Lösung. Wir brauchen nicht so oft jemanden, der einfach auf die Schulter klopft und sagt, ei, ei, wird schon alles gut werden. Weil das ist zwar schön, ja, und wir fühlen uns vielleicht dann auch ein bisschen erfreut, aber es hilft uns nicht, es ändert uns nicht. Und es ist viel hilfreicher für uns, wenn jemand sagt, ich muss mal ernst mit dir reden. Es gibt Probleme. Und ich weiß, sie sind es. Und niemandem ist geholfen, wenn wir Probleme leugnen. Gott leugnet nicht Probleme. Sondern er sagt von Anfang an, es gibt welche, weil die Menschen sündigen. Aber, und das ist das große Aber der Schrift, es gibt eine Lösung. Gott selber hat die Lösung bereitgestellt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit wir mit ihm versöhnt sein können und damit wir wieder Freude, damit wir ewiges Leben haben können. Und genau das tut Gott hier mit den Israeliten und in der ganzen Bibel dann für uns. Und zwar stellt er es vor und sagt, von Anfang an, von Adam und Eva, sagt, wir haben ein Problem. Ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Ihr habt davon gegessen und ihr seid in Sünde gefallen. Ich habe euch gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Aber damit ihr jetzt nicht sofort sterbt und in der ewigen Verdammnis seid, gebe ich euch erstmal noch irdisch weiterleben. Ich vertreibe euch aus dem Paradies, ja, aber ich sorge für euch. Und er hat ihnen Kleidung gemacht, mit aller Wahrscheinlichkeit Kleidung von einem Tier, musste also ein Opfer geben. Ein Tier musste sterben, weil die Menschen gesündigt haben. Und das Gleiche benutzt er dann durch das ganze Alte Testament hindurch und sagte, wenn ihr sündigt, es fordert den Tod, aber es kann eine Stellvertretung geben, dass ein Opfer getötet wird, obwohl ihr gesündigt habt, aber dass nicht ihr sterbt, ihr bringt ein Opfer und ich vergebe euch. Aber sie mussten das immer wieder machen und es war nie zu Ende. Und er zeigte ihnen und sagte, ja, das ist noch nicht die endgültige Lösung. Aber auch da, die hat Gott bereit. Und deswegen, er sandte das Lamm Gottes, seinen Sohn Christus, der dann für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, damit wir wieder dieses stellvertretende Opfer für uns haben. Gott sagt von Anfang an, ihr habt ein Problem. Aber er sagt auch von Anfang an, ich bin die Lösung. Kommt zu mir. Lauft nicht weg. Das hat schon bei Adam und Eva nicht funktioniert. Und es wird bei uns auch nicht funktionieren. Wir können vor dem Problem nicht weglaufen, aber wir können uns ihnen stellen und wir können Vergebung erhalten. Wir können neu anfangen. Wir können gereinigt sein. Nur dazu müssen wir Gottes Wort aufnehmen. Dazu müssen wir hören, was er uns zu sagen hat. Aber wie können wir jetzt Gottes Wort verinnerlichen? Macht es bitte nicht Hesekiel nach und nehmt jetzt eure Bibeln und steckt sie in den Mund. Das war eine besondere Offenbarung, die Gott hier Hesekiel gegeben hat. Aber wir können Gottes Wort in uns aufnehmen, indem wir es lesen, indem wir es hören, indem wir es auswendig lernen, indem wir darüber nachsinnen, was Gott uns hier sagt. Und er gibt hier an Hesekiel die Anweisung, wenn du nochmal in den Text schaust, in Kapitel 2, Vers 8, du Menschensohn, so spricht er ihn ständig an, höre, was ich dir zu dir rede, sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus. Er soll nicht rebellisch sein wie das Volk Israel und sich weigern, auf die Botschaft zu hören. wir können uns nicht einfach herauspicken, was wir gerne hören wollen, sondern wir brauchen das ganze Wort Gottes. Dafür hat er es uns gegeben. Er hat uns die ganze Schrift gegeben, damit wir zugerüstet werden. Und viele von uns kennen 2. Timotheus 3, ist hier auch nochmal an der Leinwand, 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Man sagt, wenn du dieses Wort nimmst, dann gebe ich dir die Anweisung für das Leben. Ich gebe dir die Lehre, ich gebe dir die Grundlage. Aber das gleiche Wort gebrauche ich auch zu zeigen, wenn du mal nicht in diese Richtung gegangen bist, wenn du dich nicht daran gehalten hast, zur Überführung. Aber nicht nur zu sagen, ja, du hast dich schuldig gemacht, sondern auch zur Zurechtweisung. Zu sagen, so kannst du auch wieder auf die rechte Bahn zurückkommen. Da hilft uns ja nicht zu sagen, ja, ich habe ein Problem. Ja, das wusste ich auch schon. Was mache ich jetzt mit diesem Problem? Ja, so ergibt nicht nur das Problem, sondern auch die Lösung. Und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit zu sagen, okay, von jetzt ab, so kannst du weiter wandeln. Und er sagte, wenn ihr dieses beherzigt, wenn ihr das verinnerlicht, nicht nur als Information irgendwo im Kopf habt, sondern wenn ihr es wirklich in euch aufnehmt, dann seid ihr vollständig zugerüstet für jedes gute Werk. All das zu tun, was Gott von uns möchte, er sagte, er gibt uns alles, was wir dafür brauchen, in seinem Wort. Und zwar nicht nur als Anweisung zu sagen, so hast du zu handeln, sondern noch darüber hinaus, dass jeder, der sein Kind ist, hat den innewohnenden Heiligen Geist. Wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Er hat uns den Geist gegeben, also nicht nur die Anleitung, so müsstest du eigentlich handeln, sondern auch die Befähigung und die Kraft, danach zu leben. Gib hier Hesekiel die Schriftrolle und sag, verinnerliche dies, nimm es in dich auf, bei ihm im wahrsten Sinne des Wortes, bei uns im übertragenen Sinne. Nimm das Wort in dich auf. Vielleicht sagst du gerade, Hesekiel, das habe ich noch nie gelesen. Dann nutze die Chance. Ja? Und wenn du zu Stellen kommst und sagst, du verstehst du nicht, vielleicht kommt eine Predigt darüber, und wenn ich den Abschnitt gerade überspringe, weil das hat 48 Kapitel und ich wollte das Wesentliche daraus zusammenfassen und das nicht bis nächstes Jahr immer weiter predigen, dann kannst du gerne fragen und sagen, ich habe diesen Abschnitt dazwischen gelesen, was sollen wir damit machen? Gott gibt hier Hesekiel gleich am Anfang des Dienstes. Er gibt ihm sein Wort und er sagte, hier ist es. Und ich möchte, dass du dieses in dich aufnimmst, bevor du es je weitergibst, dass du es für dich hast. Aber dann, dass du zweitens auch diesem Wort vertraust. Und wir lesen weiter ab Vers 4, Kapitel 3, ab Vers 4, und ich lese jetzt erstmal bis Vers 11. Und er sprach zu mir, Menschensohn, auf, gehe hin zum Haus Israel und rede meine Worte mit ihnen. Denn nicht zu einem Volk mit dunkler Sprache und schwieriger Rede bist du gesandt, sondern zum Haus Israel. Nicht zu vielen Völkern mit dunkler Sprache und schwieriger Rede, deren Worte du nicht verstehst. Würde ich dich zu diesen senden, sie würden auf dich hören. Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen. Denn sie wollen nicht auf mich hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Siehe, ich habe dein Angesicht hart gemacht, genau wie ihr Angesicht. Und deine Stirn hart, genau wie ihre Stirn. Wie ein Diamanten, härter als ein Kieselstein, habe ich deine Stirn gemacht. Fürchte sie nicht, erschrick nicht vor ihrem Angesicht. Denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und er sprach zu mir, Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm in dein Herz auf und höre sie mit deinen Ohren und mach dich auf, gehe hin zu den Weggeführten, zu den Söhnen deines Volkes. Rede zu ihnen und sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr. Sie mögen hören oder es lassen. Ich möchte, dass du es hörst, Hesekiel. Aber ich möchte auch, dass du jetzt tust, was ich dir sage. Gott warnt seinen Propheten, dass es nicht leicht sein wird. Denn das Volk will diese Botschaft nicht haben. Es will dieses nicht hören. Und genau da äußert sich das
Vertrauen, unser Vertrauen äußert sich darin, dass wir das tun, womit Gott uns beauftragt hat.
Gott hat Hesekiel auch dafür ausgerüstet, indem er ihn hart gegenüber der Kritik gemacht hat. Und er gesagt hat, ich mache deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Ich werde dich festigen, ich werde dir helfen. Auch wenn es Widerstand gibt, auch wenn die Leute es nicht hören wollen, ich bin bei dir. Das soll nicht heißen, dass wir nicht auf Rückmeldung hören, wenn andere sagen, war aber nicht gut erklärt oder das habe ich nicht verstanden. Aber wir brauchen uns nicht einschüchtern zu lassen.
Oft wollen wir den Menschen gefallen.
Und das ist, es ist gut, wenn wir freundlich sind, wenn wir das präsentieren. Ja? Aber wir dürfen die Botschaft nicht anpassen.
Das ist, war bei Hesekiel. Du sollst sagen, so spricht der Herr. Das ist Gottes Botschaft. Es ist nicht meine Meinung, es ist nicht einfach nur eine Idee, sondern das ist, was Gott möchte, dass wir es brauchen.
Und das unabhängig davon, was die anderen machen. Ganz am Ende hatten wir gelesen, sie mögen es hören oder lassen. Also mit anderen Worten, was andere damit machen, ist ihre Sache. Wir sollen es aufnehmen. Wir sollen danach handeln. Wir sollen es weitergeben und Gott vertrauen, dass er das entsprechend gebraucht. So braucht der Verkündiger von Gottes Wort ein dickes Fell und ein weiches Herz.
Ja? Und manchmal ist unser Problem, dass wir andersherum sind. Wir wollen nicht den Schmerz von der Ablehnung von Leuten und wir machen unser Herz fest, aber sind ganz sensibel, wenn Leute kritisieren. Wir haben ein dünnes Fell und ein hartes Herz. Gott möchte es genau andersrum. Ein dickes Fell, das es nicht so gleich persönlich nimmt, wenn jemand die Botschaft nicht hören will, aber ein weiches Herz, das die Menschen liebt, wissend, Gott ist zu mir gekommen und er möchte diese Menschen retten, wie er mich gerettet hat. Er möchte ihnen helfen, er möchte, dass niemand verloren geht und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass auch die Nachbarn, die Verwandten, die uns im Moment gerade nerven, dass auch die erkennen, sie können verändert werden. Dass Gott sie liebt.
Unsere Verantwortung ist, das umzusetzen, was Gott von uns möchte, unabhängig von den Reaktionen anderer. Manchmal sind dabei die Ergebnisse nicht so, wie wir uns das wünschen. Und das hat der Hesekiel hier vorausgesagt. Ob sie es jetzt hören oder lassen, du sollst es sagen, und sie sind ein rebellisches Volk, sie werden nicht auf dich hören, weil sie nicht auf mich hören wollen, wie wir gelesen haben. Aber daran misst Gott nicht den Erfolg.
Hey, manchmal, wir denken, es muss funktionieren und viele Menschen müssen zum Glauben kommen, sonst bin ich einfach vielleicht nicht begabt da drin.
Hat hier Hesekiel vorhergesagt, zu sagen, die Leute werden nicht auf dich hören. Du bist mein Prophet. Ich habe dich ausgesucht dafür, ich habe dir Offenbarung gegeben, ich sage dir exakt, was du sagen sollst. Ich sage dir sogar, das sieht man dann in den folgenden Kapiteln, wie du es sagen sollst.
Vielleicht hättest du gern die nächste Aufgabe, die er hat. Lege dich 360 Tage auf die Seite und beweg dich nicht. Und dann dreh dich um und leg nochmal, ich weiß nicht mehr genau, wie die Anzahl, nochmal 40 Tage oder so auf der anderen Seite.
Ja. Er sagte nicht nur, was er sagen soll, er sagte es, wie er es sagen soll. Und trotzdem, er sagt, sie werden nicht darauf hören. Jesus. Ich meine, vollkommener geht es nicht. Er ist der Gottmensch, der sündlos gelebt hat sein ganzes Leben.
Aber große Massen sind ihm auch nur gefolgt, als er Brot verteilt hat.
Und als er ihnen dann gesagt hat, was seine Botschaft ist, dann sind sie auch wieder weggelaufen. Sodass am Kreuz kaum noch jemand bei ihm war. Gott misst nicht daran Erfolg, sondern er misst Erfolg daran, dass wir treu gegenüber dem sind, was er uns in seinem Wort gegeben hat. Gott, es ist wichtig, wie wir mit seinen Anweisungen umgehen.
Es ist ihm natürlich auch wichtig, was andere damit machen, aber nicht auf uns blickend, sondern das ist dann deren Verantwortung.
Hesekiel war vielleicht gar nicht unbedingt der Begabteste.
Ist das jetzt auch einfach nur so eine Behauptung von mir?
Naja, in Vers 6 steht,
Ich sende dich nicht zu vielen Völkern mit dunkler Rede und schwieriger Rede, deren Worte du nicht verstehst. Ja, also es gibt ja einige Sprachtalente, die dann einfach sagen, ich kann dich sonst wohin schicken und du lernst es in 2 Wochen und dann kannst du dich mit denen unterhalten. Hesekiel war nicht so einer. Und dann sagte er, würde ich dich zu jemand anders schicken und selbst du kannst gar nicht richtig mit denen kommunizieren, die würden eher auf dich hören, als hier dein Volk es tun wird. Aber der Auftrag war, geh und verkündige Gottes Wort. Und manche sagen dann, ich habe das probiert und es funktioniert nicht. Egal. Bei Hesekiel hat es auch nicht funktioniert. Es ist nicht, hat es die Ergebnisse, die ich gerne hätte, sondern Gott, das ist, was du von mir möchtest. Und mein Glaube, mein Vertrauen zeigt sich ja gerade darin, dass ich das tue. Wenn ich dich frage und sage, vertraust du deinem Arzt? Und du sagst, absolut, der hat seine Sache gelernt und der kennt sich dort aus. Er ist ein guter Arzt, ich vertraue ihm. Du gehst zu dem Arzt und er sagt dir, ich möchte, dass du diese Medikamente einnimmst. Jeden Morgen diese Tablette und jeden Abend diese Tablette. Und du machst es nicht. Vertraust du ihm wirklich? Er sagt, das ist ganz wichtig, so wirst du wieder gesund. Wenn ich ihm vertrauen würde, dann nehme ich das, was er sagt. Okay? Wir können viel darüber reden. Ja, ich glaube Gott. Ich vertraue ihm. Und den Glaube und Vertrauen, das ist das Gleiche. Okay? So, wenn wir glauben, wenn wir vertrauen, dann äußert sich das darin zu sagen, okay, Gott, du hast gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich mache das. Aber den? Ja, den. Deswegen, als Leute Jesus gefragt haben, zu sagen, ja, erklär uns doch mal, wen meinst du denn wirklich genau mit Nachbarn? Wie viel Meter entfernt darf er noch sein, bis er immer noch mal Nachbar ist? Oder ist es dann der Fremde weit weg? Und Jesus hat gesagt, ja, wenn du irgendjemandem begegnest, der in Not ist, das ist dann dein Nachbar, das ist dein Nächster. Ja? Vertrauen äußert sich darin, dass wir das tun, was Gottes Wort uns sagt. Und Gott kennt schon das Ergebnis. Ja, in Vers 7 hat er ihm gesagt, sie werden nicht auf dich hören wollen. Aber das entbindet weder Prediger noch Zuhörer von ihrer Verantwortung. Sondern er sagte, du gehst hin, du sagst es. Ich weiß, sie werden nicht auf dich hören. Aber der Auftrag bleibt bestehen. Und hier ist wieder ein Beispiel von Gottes Kontrolle. Er sagt voraus, was geschehen wird, aber gleichzeitig der menschlichen Verantwortung. Hesekiel, ich gebe dir den Auftrag, du gehst hin und auch ihre Reaktion, wenn wir nochmal hinschauen, Vers 7, sie werden nicht auf dich hören wollen, denn sie wollen nicht auf mich hören. Es ist ihr Wille, es ist ihre Entscheidung. Wie passt das zusammen? Hey, ich weiß, einige sind immer gerne dabei zu sagen, okay, ich will das wirklich Gott und sein Wirken ein bisschen besser verstehen. Okay? Jetzt ist ein Abschnitt, wenn du bisher so halb zugehört hast, okay, wir brauchen ein bisschen Konzentration. Okay? Ich weiß, es ist warm heute, wir versuchen das. Okay? Weil ich glaube, es hilft uns, Gottes Wirken zu verstehen und auch wie er das hier tut. Okay. Ich werde ein paar andere Abschnitte dazu nehmen. Wie kann das hier funktionieren, dass Gott sagt, ich möchte, dass du predigst, aber sie werden nicht hören, sie wollen nicht hören. Wie passt dieses zusammen? Ich lese zuerst aus Hebräer 3, die Verse 7 bis 11. In Hebräer 3 heißt es, ab Vers 7, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit ihrem Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Dann haben ihnen gesagt, ich sage euch, lernt von dem, was bei den anderen war, verhärtet eure Herzen nicht. Reagiert nicht so, dass er einfach sagt, nee, ich höre darauf nicht. Okay? Es ist ihre Verantwortung, das ist, was er ihnen hier sagt. Okay? Gleichzeitig finden wir eine andere Stelle, zum Beispiel in Johannes 12, Verse 37 bis 40. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt in Johannes 12, Vers 37, oder es heißt hier, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hat, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also was nun? Haben es euch gesagt? Verhärtet euer Herz nicht, aber Gott hat auch dazu beigetragen, wie funktioniert das? Wie passt das zusammen? Lass uns dazu dann noch einmal Römer 9 aufschlagen. Römer 9, ich lese dort die Verse 14 bis 21. Gerade vorher war auch so ein Fall beschrieben worden, was Leute dann vielleicht als unfair ansehen. Und es sagt dann, Vers 14, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit dem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, Gott weiß schon, wie wir denken, ne? Er nimmt das vorweg, du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, berechtigte Frage, Antwort, ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Er löst hier das Spannungsfeld nicht auf, sondern verweist auf die menschliche Einschränkung. Er sagt, ja, warum macht Gott das so? Und die Antwort ist, wer bist du, oh Mensch? Dass du das Wort versuchst, gegen Gott zu wenden. Okay? Gott muss sich erbarmen. Wenn er nicht sich unserer erbarmt, wird niemand zu ihm kommen. Aber gleichzeitig, der Mensch muss ihn anrufen. Und wie kann dieses geschehen? Und das sehen wir jetzt im weiteren Verlauf, im nächsten Kapitel in Römer 10. Jetzt lesen wir mal weiter ab Vers 12. Da sagt er, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, an dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Aber ich sage, haben nicht alle gehört? Doch gewiss. Ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Was er hier sagt ist, Gott muss sich erbarmen. Aber genau weil er sich erbarmt, hat er uns sein Wort gegeben, hat er seinen Sohn gegeben und hat gesagt, deswegen habe ich Hesekiel damals beauftragt, habe ich Paulus dann beauftragt beim Schreiben des Römerbriefes und in seinem Dienst, und habe ich euch heute beauftragt, dass ihr dieses Wort weitergebt zu allen Nationen. Denn der Glaube kommt durch die Predigt und die Predigt durch die Verkündigung und durch das Wort des Glaubens, also durch Gottes Wort. Okay? So, das heißt, er sagt, ja, ich erbarme mich ja. Nämlich dadurch, dass ich euch das Wort gebe und euch beauftrage, es weiterzugeben. Und dann durch euch erbarme ich mich auch den anderen, dass sie auch einen Weg des Heils, dass sie einen Weg der Gnade haben, dass sie, wenn sie jetzt das hören, die Möglichkeit haben, ihn anzurufen. Und er sagt, jeder, der mich anruft, den werde ich erhören. Ich werde mich erbarmen. Anrufen in dem Sinne von, ich wende mich zu Gott und sage, ich brauche deine Hilfe, Herr. Ich erkenne, dass ich dieser Problemfall bin, von dem du von Anfang an gesprochen hast. Und dass Christus und er allein die Lösung ist. Dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und das führt dann zu unserem dritten Punkt zurück in Hesekiel, nämlich verkündige Gottes Wort. Wenn wir zurückkommen zu Hesekiel, Kapitel 3, wir lesen dann weiter, wo wir stehen geblieben sind, also jetzt ab Vers 12. Verse 12 bis 21. Hesekiel berichtet weiter, und der Geist hob mich empor, und ich hörte hinter mir den Schall eines starken Getöses, als sich die Herrlichkeit des Herrn von ihrer Stätte erhob, und das Rauschen der Flügel der lebenden Wesen, die einer den anderen berührten, und das Sausen der Räder, die sich gleichzeitig mit ihnen bewegten, und den Schall eines starken Getöses. Und der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg. Und ich fuhr dahin, erbittert in der Erregung meines Geistes, und die Hand des Herrn war hart auf mir. Und ich kam nach Tel Abib zu den Weggeführten, die am Fluss Kebar wohnten. Und ich blieb bei denen, die dort wohnten, und ich saß dort 7 Tage, betäubt in ihrer Mitte. Es geschah am Ende von diesen 7 Tagen, da geschah das Wort des Herrn zu mir so. Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen spreche, du musst sterben. Und du hast ihn nicht gewarnt und hast ihn nicht geredet, um den Gottlosen von seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast und er ist von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg nicht umgekehrt, dann wird er um seiner Schuld willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Und wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, und ich einen Anstoß vor ihn lege, dann wird er sterben. Wenn du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben und an seine gerechten Taten, die er getan hat, wird man nicht mehr denken. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du ihn, den Gerechten, gewarnt hast, damit der Gerechte nicht sündige, und er hat nicht gesündigt, so wird er leben, weil er sich hat warnen lassen. Du aber, du hast deine Seele gerettet. Der Heilige Geist nahm hier jetzt Hesekiel und brachte ihn zurück zu den Gefangenen. Aber Hesekiel war noch nicht bereit, den Befehl auszuführen. Und er sagte am Anfang hier, er saß 7 Tage einfach da. Und sogar mehr noch, in Vers 14, und ich fuhr dahin erbittert in der Erregung meines Geistes. Und dieses Wort erbittert ist das gleiche Wort, was wir für die Israeliten gehört haben, verhärtet. Gott hatte ihm jetzt diese Offenbarung gegeben, hat ihm gesagt, sei nicht verhärtet wie das rebellische Volk Israel. Und er kommt jetzt nach all dieser Offenbarung, nach all diesem Auftrag und sieht jetzt dem Volk, zu dem er das eigentlich sagen soll, und er sitzt erstmal in der Ecke und macht das nicht. Er ist so. Er war noch nicht bereit, den Befehl auszuführen und saß nur still da. Aber der Herr ließ ihn nicht los. Ende des Verses steht Vers 14. Und die Hand des Herrn war hart auf mir. Und er hat gesagt, ne, ich habe immer noch diese Aufgabe und ich möchte, dass du es umsetzt. Und es ist immer schwer, von einer Begegnung mit dem Herrn dann zurückzukommen und nicht einfach daran zu verweilen. Sagen wir, du hattest eine richtig schöne stille Zeit. Einfach das Wort ist dir im Herzen aufgegangen, du hattest eine schöne Zeit und du sagst, oh, jetzt muss ich eigentlich los zur Arbeit. Und du sagst, oh, ich würde gerne hier bleiben. Ja, das ist mal so schön. Ich hatte den Gottesdienst und wir können das ruhig noch ein bisschen ausdehnen. Das war so schön, die Lieder waren toll und hat mich angesprochen, ich habe das gerne. Und zu Hause weiß ich, da wartet noch dies und das auf mich. So, muss ich dahin zurück? Aber Gott gibt uns diese Einblicke als Ermutigung. Und wir werden eines Tages einfach ständig bei ihm sein. Aber das sind wir noch nicht. Jetzt hat er noch einen Auftrag. Deswegen gibt er uns das als Ermutigung, aber um uns dann zurückzusenden und unseren Auftrag zu erfüllen. Und er gab Hesekiel die Aufgabe, als Wächter über Israel zu dienen. Er soll die Sünder warnen, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Gottes Strafe ist auf jeden Fall gerecht. Er hat das von Anfang an angekündigt. Und die Menschen wissen, dass sie verkehrt gehandelt haben. Wir hatten gestern auf der Wanderung mit jemandem auch die Diskussion, ja, was ist mit denen, die es nie gehört haben? Vielleicht haben sie den Ausweg nicht gehört, aber sie haben die Natur. Sie wissen in ihrem Herrn, es gibt einen Gott und Gott hat ihnen Gewissen gegeben, dass sie wissen, dass sie verkehrt gehandelt haben. Und Gott gibt diese Botschaft extra an dich und mich weiter, damit wir hingehen, damit alle Leute es hören können. Denn wir sehen hier schon Hesekiel 18, Vers 32, denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr. So kehrt doch um, damit ihr lebt. Er sagt, der Grund, warum Gott das alles offenbart hat, warum er ihnen auch gesagt hat, ihr seid so verhärtet, ist, damit das gebraucht wird, damit sie wachgerüttelt werden, damit sie umkehren. Nicht, damit sie einfach dann sitzen so, ich kann halt nicht anders. Ja? Sondern er sagt es ihnen zu sagen, ich habe doch den Weg, kehrt doch um, ich gebe euch Leben. Ich vergebe euch. Ich gebe euch Reinigung von Sünde. Ich gebe euch eine neue Gelegenheit. Ich verändere euch, können wir im Neuen Testament hinzufügen. Ich gebe euch den Heiligen Geist und ich verändere euch innerlich. Ich gebe euch die Frucht des Geistes. Ich schenke euch Liebe, Freude, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit. Aber wir müssen zu ihm kommen. Und das gilt nicht nur für die Ungläubigen, sondern auch für die Geschwister, die vom Weg abkommen. Er sagt hier, wenn du den Ungläubigen warnst, oder wie es hier dann in unserem Text ausgedrückt hat, den Ungerechten, den Gottlosen, nach meiner Übersetzung, Verse 18 und 19, und dann sagt er auch in Vers 20 und 21, wenn du den Gerechten warnst. Ja, nun, hier ist noch ein anderes Verständnis als in dem Neuen Testament, denn hier hast du einen Gerechten, der sterben muss. Nun, auch als neutestamentliche Gläubige, wir können körperlich sterben, haben wir bei Ananias und Sapphira zum Beispiel gesehen. Geht hier nicht darum, dass man die Errettung verliert. Damals war es noch nicht mit, dass der Heilige Geist auf sie gekommen war und dass sie versiegelt waren. Das ist jetzt anders im Neuen Testament, als es im Alten Testament war. Aber er sagte, auch sie und auch du und ich, wir können ja auch vom Weg abkommen. Nicht das Heil verlieren, aber wir können auf Abwege kommen. Vielleicht ist das auch deine persönliche Erfahrung. Du hast es am Teil deines Lebens durchgemacht. Aber sagt auch zu ihnen, ich gehe hin und warne sie. Vielleicht hören sie auf die Zurechtweisung. Und selbst wenn nicht, haben wir sie zumindest gewarnt. Wir haben nicht die Verantwortung, herauszufinden, wer auf uns hören wird. Wir haben die Verantwortung, weiterzugeben. Hier ist, was Gott dazu sagt. Sowohl zu denen, die den Herrn nicht kennen, als auch zu Geschwistern. Nun, das heißt nicht, ich gehe rum und sehe überall, was alle anderen verkehrt machen. Okay? Und gehe dann auf sie zu und sage, ich habe was gefunden, was bei dir verkehrt ist. Ja? Aber wenn der Herr es auftut, zu sagen, in Liebe, ich möchte helfen, Gott hat einen Ausweg. Und das können wir aus der Schrift entnehmen. Ich habe am Anfang gesagt, Gott zeigt nicht nur das Problem auf, er zeigt auch die Lösung auf. Okay? Er zeigt nicht nur und sagt, du hast gesündigt, sondern er sagt auch, ich habe ein Opfer für dich. Okay? Und ich glaube, das ist eine sehr hilfreiche, praktische Maßnahme für uns, wenn du sagst, ja, wann soll ich zu dem anderen gehen? Wenn du nur etwas verkehrt siehst, warum willst du das denn sagen? nur damit du jemandem zeigen kannst, dass die auch was verkehrt machen? Immer wenn Gott, sonst musst du mir zeigen von der Schrift, aber ich bin überzeugt, immer wenn Gott ein Problem aufzeigt, er zeigt auch einen Ausweg. Also wenn du zu Geschwistern gehst und du siehst ein Problem, dann komme auch mit einer Lösung. Wenn du noch keine Lösung weißt, dann bete noch ein bisschen. Wir wollen dir nicht nur zeigen, hier ist das Problem, wir wollen sagen, hier ist die Hoffnung, es gibt einen Ausweg dafür. Oder zumindest, ich sage nicht einen Ausweg, sprech diese Worte und alles ist magisch vorbei. Ja? Aber ich möchte dir helfen auf diesem Weg. Und vielleicht ist meine beste Hilfe, die ich liefern kann, komm, wir gehen zusammen zu jemandem, der dir helfen kann. Hä? Vielleicht können wir es nicht, aber einfach diese Unterstützung anzubieten. Es ist, und wir sollen uns das nicht heraussuchen, zu sagen, naja, die werden sowieso nicht auf mich hören. Hesekiel sollte zu den Leuten gehen, die sowieso nicht auf ihn hören werden. Hä? Es ist nicht richtig, wenn ich eine Person anschaue und sage, op, ja, ist von oben bis unten tätowiert, Ringe in allen möglichen Körperteilen, der wird sowieso nicht auf mich hören. Aber da ist jemand, oh, das sieht wie eine liebe Familie aus, da sind die Chancen größer. Wer sagt dir, dass die Chancen größer sind? Hast du das Herz gesehen? Der Mensch sieht, was äußerlich ist, der Herr sieht auf das Herz. Unsere Verantwortung ist es weiterzugeben, egal wie die Leute aussehen. Was sie damit machen, ist ihre Verantwortung. Dass wir, und es ist so leicht, ich kenne das, es ist so leicht, dann zu denken, die sind eher dazu geneigt. Da stehen die Chancen für den Herrn besser. Okay, wenn du es so formuliert hast, du sagst, nee, da ist was verkehrt dran. Okay, Gott ist allmächtig, sind wir uns einig? Okay, ist es für Gott schwieriger, einen Paulus zu bekehren oder eine Maria? Er ist allmächtig. Das macht für ihn null Unterschied. Ich weiß, es ist schlechtes Deutsch. Es macht für ihn gar keinen Unterschied. Okay? Es ist für ihn völlig unerheblich, ob jemand vorher Moslem war, ob er stockbetrunken war, ich sage nicht in dem Moment gerade, ja, aber wenn, dass du einfach zu ihm sagst und sagst, hier ist, was Gott sagt und ich weiß, seine Botschaft hat die Kraft. Und selbst wenn sie nicht hören, es ist ihre Verantwortung, aber Gottes Wort, wir haben es am Anfang gehört, ist lebendig und kraftvoll und es kommt nicht leer zurück. Gott muss in Herzen wirken, aber er tut das nur, wenn wir seine Botschaft weitergeben, bekannt machen. Die Betonung hier liegt auf dem Verkündiger. Schau noch einmal Vers 21, das ist auch unser letzter Vers. Du aber, wenn du ihn, den Gerechten, gewarnt hast, ja, Ende des Verses, du aber, du hast deine Seele gerettet. Er sagt, Hesekiel, es kommt nicht darauf an, was die damit machen. Es kommt auf dich drauf an. Die Betonung liegt auf der eigenen Verantwortung. Die Ungläubigen haben ihre Verantwortung. Die Hörer haben ihre Verantwortung. Und du und ich, wir haben unsere Verantwortung. Die Verantwortung, wenn jemand hier sitzt und das hört, der sagt, ich habe Christus noch nie angenommen. Ihre Verantwortung ist, umzukehren, Buße zu tun, zu erkennen, ich habe nicht nach Gottes Wort gelebt. Ich war von diesem rebellischen Volk. Ich habe das einfach abgeblockt und ignoriert. Und dann umzukehren und Gottes Vergebung anzunehmen, zu wissen, Christus ist für meine Schuld gestorben. Ich kann neues Leben, ich kann Vergebung haben. Wenn du das schon kennst, dann ist unsere Verantwortung wie die von Hesekiel. Dann sag es doch anderen weiter. Und wenn es nur ist, als einer, der Gnade und Hilfe gefunden hat, zu jemand anders, der Gnade und Hilfe braucht. Gott wirkt durch sein Wort. Wie reagierst du auf sein Wort? Nimmst du es wie Hesekiel in dich auf? Vertraust du ihm, indem du das tust, was er sagt? Und gibst du dieses Wort weiter? Das ist, was Gott von uns möchte. Das ist, womit er Hesekiel beauftragt hat. Was andere damit machen, deren Sache. Die Frage ist nicht, was machen alle anderen? Noch nicht mal, was macht mein Sitznachbar? Was machen andere in der Familie? Gott stellt die Frage immer persönlich. Was machst du mit dem, was er uns sagt? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, dass du wirkst Und Herr, auch wenn wir nicht immer ganz alles verstehen, wozu dieses passiert ist und wozu das andere dienen soll, wir dürfen